Eine Familie fährt mit dem Auto nach Österreich. Vorne der Papa und die Mama und hinten zwei Kinder und der Opa. An der Grenze angekommen steht da tatsächlich ein Grenzbeamter, der sie überraschend anhält, aber dann mit einem Blumenstrauß und einem Scheck über 10.000 Euro begrüßt. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der 1.000.000. Überquerer dieser Grenze hier. Hier Blumen und 10.000 Euro, aber sagen Sie noch, bevor Sie weiterfahren, was machen Sie jetzt mit den 10.000 Steinen? Daraufhin der Vater, ja, jetzt kann ich endlich meinen Führerschein machen. Daraufhin die Ehefrau schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und meint, oh, hören Sie nicht so genau hin, der redet immer so einen Stuss, wenn er betrunken ist. Worauf hinten der Opa auf der Rücksitzbank sich zu Wort meldet. Ich hab's doch gewusst, dass wir mit dem geklauten Auto nicht weit kommen. Als plötzlich eine Stimme aus dem Kofferraum ertönt. Ey Leute, sind wir schon über die Grenze? Familie, was für ein Glück ist es, gelegentlich Familie zu haben. Hat sich wahrscheinlich auch Abraham gedacht, als es Zoff gibt. Zoff zwischen ihm und Lot, ja, vielleicht, aber vor allem zwischen seinen Hirten und Lots Hirten und Lots Schafen und Abrahams Schafen. Zoff. Zoff in der Bude. Was für ein Glück ist es doch, Familie zu haben. Und so geht es heute weiter mit unserer Serie, wie Gottes Güte dein Leben verändert. Du meine Güte. Miteinander besungen haben wir sie vorhin schon in unserem Serienlied. Die nächsten zwei Mal noch begleitet uns weiter. Die Anbetung der Güte Gottes hören wollen wir heute wieder auf Gottes Güte und entdecken, wie Abraham aus dieser Güte heraus lebt. Überschrift heute, du meine Güte. Du meine Güte. Kennt wahrscheinlich jeder von uns diesen Satz aus unterschiedlichsten Krisensituationen. Zum Beispiel, wenn es rumpelt. Wenn es rumpelt in der Verwandtschaft, dass in dem Fall dann der Wohnzimmertisch die Spannung fast nicht mehr aushält. Hier bei Abraham, das Land, Zitat, ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten. Bei uns ist dann vielleicht nicht das Land, sondern der Wohnzimmertisch oder im Büro, der Arbeitsplatz, der es nicht erträgt mehr, wie hier miteinander umgegangen wird. Und auch in einer Gemeinde sind wir gelegentlich auch eine Herausforderung füreinander. Auch das gehört zum Leben, auch in einer Gemeinde. Mir geht es an dieser Stelle weniger um die konkreten Einzelkrisen und die unterschiedlichen Personenkonstellationen, die da betroffen sein könnten, familiär, beruflich, Gemeinde, wo auch immer. Die müsste man immer im Detail angucken und ganz konkret. Ist jetzt nicht dran. Was mich an der Stelle fasziniert, ist die Haltung, mit der Abraham in diesen Konflikt hineingeht und in diesem Konflikt agiert. Ich meine, also, wenn ich jetzt so an der Stelle von Abraham oder seinen Hirten wäre, also mir würde ja der Pulsschlag hochgehen, wenn ich jetzt schon wieder diese Schafe dort sehen würde. Also von dem Lot, also die Schafe, die das Futter von meinen Schafen wegfressen und mit ihrem Dünger, das Futter meiner Schafe zudüngen und die Augen verschließen sich so langsam in China-Look, Brummelton, nicht so Abraham. Abraham brudelt ja nicht mal los. Also in meinem Brudeln ist ja dann vielleicht doch noch eher erlaubt als, aber wie auch immer, nein, Abraham brudelt ja nicht einmal. Was wir von Abraham hören, Zitat, da sagte Abraham zu Lot, zwischen dir und mir soll es keinen Streit geben. Auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch miteinander verwandt. Liegt nicht das Land, das ganze Land vor dir? Es ist besser, wenn wir uns trennen. Wenn du nach links willst, gehe ich nach rechts. Willst du aber nach rechts, dann gehe ich nach links. Letzte Woche haben wir gehört, wie Abraham durch Kanaan hindurchzieht, weil es dort Hungersnot gegeben hat und in Ägypten landet und dort was tut, mehr oder weniger seine Frau dem Pharao preisgibt und damit seine Frau in Gefahr bringt, den Pharao, Ägypten, die Verheißung in Gefahr bringt, alles nur wegen seines Egos. Heute agiert Abraham komplett anders. Gott hat ihn als reich beschenkten Mann zurückgeführt. Was für eine Güte auch. Er hätte ihm ja auch mal sagen können, also du lernst raus, deinen Besitz kassiere ich oder sonst was. Nein, er kommt als reich beschenkter Mann sogar aus Ägypten zurück, aus dieser Krise seines Lebens. Und dann entdecken wir auch durch verschiedene Zwischenformulierungen, wo es immer wieder heißt, dass Abraham dem Herrn einen Altar baute und ihn anrief. Wie Abraham, dieser Mensch, der, ich sag mal, neu im Glauben ist an Gott, hier anfängt, geistliches Leben einzuüben, würden wir heute sagen. Abraham hat Gottes Güte erlebt, hat diesen Gott kennengelernt und hat angefangen, mit ihm geistliches Leben zu pflegen, Leben einzuüben. Und ich würde behaupten, dass diese Erfahrung der Güte Gottes einzigartig gewesen sein muss für Abraham, dass er jetzt so gütig sein kann. Wie Gottes Güte dein Leben verändert, ein erstes mit Abraham Güte wagen, mit Abraham Güte wagen. Sehen wir uns an, was sich verändert hat, ja nicht nur bei Abraham, sondern in der bisherigen Menschheitsgeschichte bis zu Abraham. Was sagt denn zunächst Abraham zu Lot? Zitat: Zwischen dir und mir soll es keinen Streit geben, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch miteinander verwandt, wörtlich übersetzt, denn wir sind Brüder. Als es in der Bibel zum letzten Mal vor Abraham um Brüder und einen Bruderkonflikt ging, endete der Ganze so, Zitat, da sagte der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Kain antwortete, das weiß ich nicht. Bin ich dazu da, auf meinen Bruder Acht zu geben? In Klammer ergänzt der Hörer, ja natürlich. Text geht weiter, der Herr entgegnete ihm, was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit vom Ackerboden zu mir. Beim Streit von Abraham und Lot kann das Land nur die vielen Tiere nicht ertragen und den Streit der Hirten und den der Eigentümer nicht ertragen. Hier jetzt das Land, der Ackerboden schreit, beziehungsweise das Blut auf dem Ackerboden schreit. Was für eine Bildsprache. Und was für eine grausame Realität. Und jetzt hören wir Abraham voller Güte sagen, weil wir Brüder sind, wähle du. Und die zwei sind ja nicht mal Brüder. Also Lot ist gerade mal Abrahams Neffe. Also die Hierarchie ist völlig klar und damit ist auch klar, wer hier das Sagen hat. Und trotzdem handelt Abraham völlig anders, diametral anders als Kain. Er verzichtet ja nicht nur auf Gewalt zur Durchsetzung seiner Interessen, er stellt sein Interesse zurück. Und das hätte ja aus Sicht eines Geschäftsmannes, der Abraham war, eines Vieh, Großviehhirten, war dieses Interesse eindeutig. Bei der Wahl zwischen fruchtbarem Land einerseits und hügeligem, dürren Land andererseits, völlig klar, was er als Geschäftsmann hätte tun müssen. Die Botschaft für uns heute, unser Thema, wie Gottes Güte dein Leben verändert, mit Abraham Güte wagen, das erste, horizontale Ebene, Gottes Güte verändert unsere zwischenmenschliche Beziehung und unser zwischenmenschliches Agieren, und die vertikale Ebene, wie Gottes Güte dein Leben verändert, mit Abraham Glauben wagen. Was macht denn Abraham? Ja, er stiftet Frieden durch sein Agieren. Die Situation ist eine komplett andere, aber er erfüllt damit auch das erste Gebot gegenüber Gott, das es ja zwar noch gar nicht gegeben hat, aber er lebt genau dieses. Wenn Gott sagt, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Für Lot ist leidend, also eine wirtschaftliche Zukunft. Wirtschaftliche Kriterien sind für ihn entscheidend. Er lässt sich vom Ertrag leiten. Das ist bei ihm die Nummer eins für seine Entscheidung. Davon lässt Abraham sich jedoch nicht leiten. Abraham handelt, wie nur ein Mensch handeln kann, der sein Leben in einem größeren Zusammenhang sieht. Und der sich gehalten weiß in der Gewissheit, der allmächtige Gott ist es, der die Linien zieht. Er hat einen Plan. Er ist an meiner Seite. Ich vertraue ihm und stelle meine Interessen zurück, beziehungsweise lege sie ihm hin, im Glauben und im Vertrauen, dass er für mich einen guten Weg hat, dort, wo ich jetzt in seiner Güte agiere. Will nicht heißen, dass wir uns als Christen jetzt immer alles gefallen lassen müssen. Und es ist auch wahr, wer sich zum Würstchen macht, der muss sich nicht wundern, wenn er irgendwann gefäspert wird. Keine Frage. Und trotzdem lehrt uns Abraham abzuwägen. Menschen, die aus der Güte Gottes leben, haben die Freiheit zu sagen, nach ihnen. Weshalb? Weil sie sich von Gott gehalten wissen. Und weil sie in Gott den sehen, der versorgt, führt, leitet, persönlich, eine Gemeinde. Und weil sie seine Gnade erfahren haben, verfahren sie miteinander in der Kraft dieser Gnade. Wer Gottes Güte erfahren hat, verfährt mit dem anderen in dieser Güte. Wir werden in Situationen kommen, wo ja, wir entscheiden müssen. Und vielleicht sind manchmal auch spontane Entscheidungen nötig. Und dann hilft es gelegentlich, wenn wir eine Haltung mitbringen, die sich eingeprägt hat in unser Leben. So wie bei Abraham, dass wir wissen und es verinnerlicht haben, wie wir dann handeln wollen. Für Abraham völlig klar, leiden soll mich nicht noch einmal wie damals in Ägypten mein Interesse. Ich will den anderen sehen und die anderen. Dankbar, denn wir sind Brüder und Schwestern. Ich will Gott mehr vertrauen als auf das, was so verlockend vor Augen ist. Ey, mein Lot hat die Augen aufgemacht und er hat nach dem entschieden, was er so verlockend vor Augen gesehen hat. Abraham, ich will Gott mehr vertrauen als das, was so verlockend vor Augen ist und ich bin gespannt, was Gott daraus macht. Und von dieser Haltung lebt auch eine Gemeinde nach dir. Nach dir mit dem, was dir hilft, Gott zu loben. Nach dir, weil ich mich freue, dass du zu unserer Gemeinde gehörst. Nach dir, weil ich hoffe, dass du dich hier wohlfühlst. Wie sehr Abrahams Entscheidung für ihn selber das Beste war, wird ein paar Verse später deutlich. Zum einen in der erneuten Zusage Gottes für ihn, dass Gott für ihn sorgt, und dann aber auch im Sehen, wie es dem ergeht, der sein Ego durchdrückte. Nicht erst die Situation, als Sodom und Gomorra vernichtet werden, er schon dazwischen. Ich erzähle mal weiter. Es kommt zum Krieg, erzählt die Bibel in Kapitel 14 Anfang. Eine Reihe von Machthabern, Könige, Stadtkönige unter der Führung des Königs Kedorlaomer, wird er genannt, fallen mit ihren Soldaten über das Land her, erobern gerade diese Gegend Sodom und Gomorra und verschleppen ihre Einwohner, die Könige von Sodom und Gomorra, die Familien inklusive Lot und allem Hab und Gut. Kein guter Ort, für den sich Lot in seinem Ichs will entschieden hat. Abraham, was macht der gütige Onkel? Packt, so erzählt die Bibel, 318 Männer und jagt aus Verantwortung für den verwöhnten Schnösel, den Entführer, nach. Und das ja nicht nur so ein paar hundert Meter, Kilometer oder sonst was, sondern aus dem Süden Israels bis, heißt es im Bibeltext, jenseits von Damaskus. Und er holt ihn raus und holt die Menschen raus, holt den König von Sodom raus und alle, die sie gefangen verschleppt haben, und bringt sie mitsamt Hab und Gut zurück. Und dann kommt es zu einer interessanten oder zwei interessanten Begegnungen. Zurück wieder im Süden tritt zuerst der König von Sodom, den Abraham eben auch befreit hat, Abraham entgegen, aber bevor der den Mund aufmachen kann, tritt eine weitere Person in die Szene hinein. Aus heiterem Himmel. Zitat 1. Mose 14, auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein. Er war ein Priester Gottes des Höchsten. Er segnete Abraham mit den Worten, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gepriesen sei er, der höchste Gott, der dir den Sieg über deine Feinde gegeben hat. Da gab Abraham ihm den zehnten Teil von allem. Melchisedek ist in der Bibel eine etwas schillernde Figur. Und man fragt sich schon hier, aber dann auch immer wieder quer durch die Bibel, wo er genannt wird, woher kommt dieser Melchisedek? Gab es denn neben Abraham, den Gott einzigartig erwählt hat, doch schon einen anderen Menschen, den Gott irgendwie doch auch schon besonders erwählt hat? Ja, natürlich, für uns als Christen klingelt es bei Brot und Wein. Sie erinnern uns an Jesus Christus. Und nicht nur uns, sondern auch im Neuen Testament, den Verfasser des Hebräerbriefs. Hebräer 7, Zitat. Der Name Melchisedek bedeutet zum einen König der Gerechtigkeit. Melech ist der König, Zedek die Gerechtigkeit. Hebräerbrief weiter. Zum anderen bedeutet er aber auch König von Salem. Das heißt König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter und ohne Stammbaum. Sein Leben hat weder einen Anfang noch ein Ende. So gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Der Hebräerbrief erkennt in Melchisedek Jesus Christus, den der Brot und Wein schon dem Abraham reichte. Brot und Wein, Versöhnung mit dem lebendigen Gott und die Kraft zur Versöhnung untereinander. Brot und Wein und die Kraft des Segens, aus dem heraus sich jetzt Abraham nun auch an den König von Sodom wendet, der ja eigentlich zuerst in die Szene reinkam. Beziehungsweise der König von Sodom macht dann zuerst den Mund auf, Zitat: Der König von Sodom sagte zu Abraham: Gib mir meine Leute, die Beute kannst du behalten. Da antwortete Abraham: Ich werde nichts behalten, was dir gehört. Nicht einmal einen Faden oder Schuhriemen. Du sollst nicht behaupten können, ich habe Abraham reich gemacht. Mit dem Namen, wir kommen noch drauf, sein ursprünglicher Name Abraham. Gott benennt ihn später um in Abraham, so wie wir es kennen. Wir kommen noch dazu. Genau, also hier Abraham, er widerspricht ganz klar. Wäre ja völlig legal gewesen, aber also immerhin hat er mit 318 Männern, die auch von irgendwas leben wollen, sich aufgemacht aus dem Süden bis jenseits von Damaskus. Also wäre völlig verständlich gewesen, wenn er gesagt hätte, also die und die Sachen müssen jetzt rüberwachsen, dass das hier passt. Macht er nicht. Abraham verzichtet, er will nichts von dem, der als die Gottlosigkeit in Person beziehungsweise als Vertreter der Stadt der Gottlosigkeit, Sodom und Gomorra, in die Geschichte eingeht. Von dem will er nichts. Abraham will nicht an der Gottlosigkeit mitverdienen. Was macht Abraham stattdessen? Er überreicht Melchisedek den Zehnten all dessen, was er hat. Auch das ein eindeutiger Hinweis auf die Göttlichkeit dieser Person, Melchisedek. Den Zehnten, der ist auch in anderen Religionen, aber auch quer durch die Bibel immer für Gott bestimmt. Also hier auch ein eindeutig indirekter Hinweis auf diese Person des Melchisedek, in der sich Jesus Christus offenbart. Also was macht Abraham? Er verzichtet nicht nur auf den Lohn der Gottlosigkeit. Ja, das will ich nicht, damit will ich nichts zu schaffen haben. Im Gegenteil, er gibt den zehnten Teil dessen, was er hat. Abraham vertraut wieder der Güte Gottes, oder wie es der Prophet Malachi dann sagt, dem, der den Zehnten gibt, ich werde die Fenster des Himmels öffnen. Er vertraut wieder auf die Güte Gottes. Und was hört er? Im Endeffekt das, was Malachi dann später verspricht, in einer eigenen Zusage Gottes. Zitat 1. Mose 15, direkt im Anschluss: Fürchte dich nicht, Abraham, sagt Gott. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Er sagt ja nicht einmal, du hast abgelehnt beim König von Sodom, super, ich belohne dich dafür, ich entschädige dich dafür mit XY. Nein, ich selber bin dein sehr großer Lohn. Was für eine Perspektive, die Gott hier dem Abraham gibt und mit ihm uns. Auch wieder die Frage des ersten Gebotes, wem vertraue ich? Er ist mein Lohn. Damit will ich schließen. Du meine Güte, ja, es gibt sie, Konflikte, die keiner von uns will. In der Familie nicht, im Beruf nicht, in der Gemeinde nicht, wo auch sonst. Aber es gibt sie. Und dann gibt es Konflikte, wo man hinstehen muss. So wie es Abraham macht bei den Königen, die Lot und die anderen entführt haben. Er ist nachgegangen der Sache, im wahrsten Sinn des Wortes. Es gibt es, wo man den Dingen nachgehen muss. Aber wir lernen auch, bei manchen Konflikten liegt der Segen auf meiner Güte. Du meine Güte. Liegt der Segen auf meiner Güte und auf unserem nach dir. Voller Güte und voller Glauben. Der Segen, mit dem der König der Gerechtigkeit und der König des Friedens heute dich und auch uns als Gemeinde segnen will. Amen.